Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, wie besessen ich vom Zwischenspeichern bin. Das geht mir eigentlich bei jedem großen Projekt so. Immer während ich schreibe, teilweise sogar, wenn ich einfach nur kurz eine Denkpause habe, dann mache ich eine Zwischenspeicherung. Eine Kopie von meinem Text oder dem Projekt oder der aktuellen Podcast-Folge, so wie sie jetzt gerade ist. Für meine aktuelle Masterarbeit habe ich jetzt einfach begonnen, Git zu verwenden. Das Versionierungssystem, das manche vielleicht vom Programmieren kennen. Und auch wenn ich mir dann die zig Versionen im Anschluss fast nie anschaue, beruhigt es mich zu wissen, dass sie da sind. Falls ich mal irgendwo was falsch mache, falls ich wo was rauslösche oder mich später einfach dieses komische Gefühl überkommt, dass irgendwo was fehlt, dann ist es gut zu wissen, dass die Entwicklung zumindest nachvollziehbar ist. Einen Zwischenstand zu haben von etwas, das noch nicht fertig ist. Und das machen wir heute. Einen Zwischenstand. Jetzt, wo das neue Jahr schon so richtig begonnen hat, wollten wir mal Bilanz ziehen. Von unserer digitalen, politischen, kulturellen Gesellschaft, von rechtsextremen Telegram-Gruppen über die Digitalisierung der deutschen Verwaltung bis zur EU-Politik. Die Aussichten sind gemischt.
Es ist alles kaputt. Also da ist kein Puls mehr da. Also nein, wahrscheinlich ist er noch so ein ganz, ganz leichter.
Aber wir finden auch ein bisschen Hoffnung. Und es ist ja nur ein Zwischenstand. Die Arbeit geht noch weiter. Wir bleiben dran. Also bleibt auch ihr dran für den netzpolitischen Querschnitt circa Anfang 2022. Hier ist Serafin, ihr hört netzpolitik.org. Ich habe für unseren Zwischenstand bei ein paar Freundinnen und Bekannten von netzpolitik.org angerufen. Unser erster Gast ist Josef Hollenburger.
Es wird geschnitten, das heißt, wenn du irgendwas nochmal neu sagen willst oder Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert hast, dann sag einfach Bescheid.
Josef hatte die letzten Jahre viel zu tun. Er ist nämlich Experte für die Vernetzung von Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien im Netz. Und er ist Mitgründer und Geschäftsführer von CEMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Das hat er mit einer Handvoll KollegInnen vor knapp einem Jahr gegründet. Ich wollte wissen, warum.
Wir haben insbesondere während der Pandemie gemerkt, dass es einfach immer stärkeren Zulauf, aber auch Interesse an dem Thema gab. Und wir haben gemerkt, dass das aber relativ häufig auf einer nicht evidenzbasierten Grundlage geschieht. Das heißt, es gab sehr viele Menschen, die sich dazu geäußert haben, die aber vielleicht gar nicht so die Kenntnis über das Gebiet hatten und vielleicht auch nicht die Dateneinsicht. Wir waren selbst schon sehr lange in dem Thema unterwegs. Also zum Beispiel ich habe seit 2014 sehr viel zu dem Thema gearbeitet, andere in meinem Kolleginnenkreis jetzt noch sehr viel länger. Und wir haben die Notwendigkeit empfunden, dass wir da jetzt mal eine neue Organisation gründen, die da eben evidenzbasiert dran geht und interdisziplinär. Das heißt, aus mehreren Perspektiven diesen Gegenstand untersucht. Ich zum Beispiel eher so aus einer Political Data Science Schiene und meine Kollegin Pia Lamberti zum Beispiel aus einer sozialpsychologischen Schiene einen Blick auf dieses Thema wirft.
Für wen macht ihr das?
Wir sind eine Organisation, die sich vorrangig an JournalistInnen richtet, aber auch an die Politik und die Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn es die Frage danach gibt, was jetzt gerade die drängendsten Themen innerhalb dieser zum Beispiel Querdenkenbewegung sind, dann können wir da JournalistInnen informieren, aber können zum Beispiel auch Handlungsempfehlungen an Politiker geben, wie damit umzugehen sein sollte.
Würdest du sagen, das hat sich im letzten Jahr geändert, wie Journalismus, also der Journalismus war ja jetzt in den letzten zwei Jahren stand und steht auch noch immer vor vielen Herausforderungen. Hat der Journalismus, also ne, der Journalismus gelernt, damit ein bisschen besser umzugehen? Wie würdest du das beobachten?
Ich glaube, vor der Pandemie war die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, Herr Hollenburger, was ist denn die lustigste Verschwörungserzählung, die Sie so kennen? Und ich glaube, das hat sich tatsächlich so ein bisschen geändert, weil mittlerweile die Gefahr bei Verschwörungserzählungen erkannt wurde, weil das konkrete Bedrohungspotenzial auf der Straße auch sichtbarer wurde. Und ich glaube, dass das Thema jetzt insgesamt ernster genommen wird als das davor. passiert ist. So hat sich zumindest jetzt die Frage geändert zu, wie gefährlich sind die gerade auf der Straße und mit was müssen wir als nächstes rechnen? Und das ist dann doch schon nochmal ein Unterschied.
Mhm. Und was würdest du sagen zur grundsätzlichen Frage der Aufmerksamkeit, wie viel Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet wird und wie viel Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet werden sollte? Ne, das Thema dann auch so eine kleine Henne-Ei-Frage, wie viel Aufmerksamkeit ist gut und wie viel Aufmerksamkeit befeuert dann nochmal das Problem grundsätzlich? Oder ist das vielleicht eine falsche Annahme überhaupt?
Ich glaube, das größere Problem, das man hat, ist, dass man immer noch irgendwie ein falsches Verständnis bei der Berichterstattung über Verschwörungserzählungen hat. Man hat da öfter mal die Situation, dass da eine Art Konsens hergestellt werden müsste oder man sagt relativ häufig, beide Seiten beleuchtet werden müssen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was noch nicht so wahrgenommen wurde, dass es eben nicht eine gute Berichterstattung ist, wenn man auch nochmal bei zum Beispiel einer Veranstaltung, die man im Fernsehen macht, Leute einlädt, die dort ihre verschwörungsideologischen Positionen thematisieren können, vertreten können, dass das eben keine balancierte Berichterstattung ist, sondern das, was wir als False Balance bezeichnen würden. Das ist immer noch so ein größeres Problem, was ich in der Berichterstattung darüber erkenne. Dass dem Thema mehr Raum eingenommen wird oder mehr Raum gegeben wird im Sinne von darüber Bericht erstattet wird, das finde ich in der Konsequenz schon richtig. Nur sollte man sich eben die Frage stellen, wer berichtet denn darüber? Sind das Expertinnen, die sich mit dem Thema auskennen oder sind das Personen, die zum Beispiel selbst diese Verschwörungsideologien vertreten, und da müsste noch besser gearbeitet werden, glaube ich.
Okay, du hast gerade schon gesagt, du bist Political Data Scientist. Was heißt das denn genau und womit verbringst du so den ganzen Tag? Wenn du jetzt heute gerade Montagmorgen, wie gehst du ins Büro, was machst du denn?
Grundsätzlich gehe ich gerade gar nicht ins Büro. Da ist die pandemische Lage immer noch so. Ich habe Politikwissenschaften studiert und habe dann während meines Studiums festgestellt, dass ich mich gerne mit größeren Datenmengen auseinandersetzen wollen würde. Und das ist auch so ein bisschen die Kunst bei Data Science, dass man sich eben mit großen Datenmengen auseinandersetzt. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir um die 3000 Gruppen und Kanäle beobachten, öffentliche Kanäle und öffentliche Gruppen. Es sind das Hunderttausende von Nachrichten, die da am Tag geschickt werden, in den Äther geblasen werden. Da muss man natürlich irgendwelche Arten von Filtern etablieren, den besser verfolgen zu können. Zum Beispiel gucken wir uns die reichweitenstärksten Nachrichten pro Tag an. Und das ist tatsächlich immer das, was ich am Tagesbeginn immer lese. Was hat sich denn in den letzten 24 Stunden besonders stark auf Telegram zum Beispiel geteilt? Welche Akteure konnten einen Zugewinn bei den Abonnentenzahlen und bei der Reichweite erzielen? Und dafür muss man natürlich dann entweder eigene Tools schreiben oder Tools kaufen, um genau sowas sich besser angucken zu können und dann auch systematisch über den Verlauf von Wochen und Monaten genauer nachverfolgen zu können. Und wir haben dafür eben eigene Tools gebaut.
Okay, heißt das, dass du zum Beispiel auch nach Stichworten suchst oder so? Wie, welches Thema gerade sich zum Beispiel in 5 verschiedenen Gruppen dann teilt oder so? Kann man sich das so vorstellen?
Genau, man kann dann zum Beispiel relativ simpel sagen, ist das Thema Impfung etwas, was die Szene gerade mehr umtreibt, und das ist eine These, die man dann aufstellt, die man anhand der Daten dann auch überprüfen muss. Also indem man dann zum Beispiel eben nach bestimmten Schlagworten sucht und einfach guckt, nimmt das denn zu, nimmt das ab. Und das ist aber auch das, was man nie vergessen darf, man braucht immer auch so ein bisschen ein Gefühl für die Szene. Das heißt, man muss sich dann trotzdem, wenn man jetzt mal so eine Analyse macht, immer mal wieder auch in die Gruppen reinbegeben, tatsächlich auch sowas wie Sprachnachrichten und sowas sich mal anhören, die von den Kanalbetreibern aufgenommen werden, um da einfach am Thema dran bleiben zu können.
In dem Fall jetzt gerade ist das meiste auf Telegram, oder?
Genau, wir beobachten im Schwerpunkt Telegram. Wenn man sich aber auch bei Telegram anguckt, was sind die häufigsten Verlinkungen dort, dann ist die zweitwichtigste Plattform YouTube. Das ist nicht weg. Auch Twitter spielt immer noch eine Rolle. Aber die verschwörungsideologische Szene im deutschsprachigen Raum hat sich spätestens mit der Pandemie sehr stark auf Telegram konzentriert.
Und die haben aber jetzt auch begonnen, zumindest manche Gruppen aufzulösen. Stimmt das?
Naja, was begonnen wurde, ist, dass Apple und Android, also Google, stärker gegen Telegram vorgegangen sind und gesagt haben, wenn ihr bestimmte Kanäle und Gruppen nicht sperrt, die unseren Bestimmungen auf den Plattformen widersprechen, dann sperren wir euch aus den App-Stores. Dann kann man Telegram nicht mehr über den App-Store bei Google und bei Apple-Geräten runterladen. Es gibt auch die Situation, dass Telegram manchmal selbst Kanäle sperrt, also jetzt nicht auf Druck von Android und Apple, das aber sehr viel seltener. Insgesamt kann man sagen, es braucht irgendwie entweder diesen Druck, weil von sich aus löscht Telegram kaum was.
Mhm. Begrüßt du denn jetzt diese, also nicht Regulierung, aber diese Konsequenzen gerade? Oder was passiert da jetzt?
Naja, es ist natürlich problematisch, wenn irgendwie Apple und Google jetzt diejenigen sind, die quasi durchsetzen, was gesehen werden darf und was nicht, weil Apple zum Beispiel deutlich stärker gegen Pornografie vorgeht, gegen Nacktheit generell. Und das ist jetzt auch einfach Apple und nicht irgendwie was in Deutschland innerhalb von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Austausch mit der Politik entstanden wäre, dass man das nicht akzeptieren würde. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil man gibt die Moderation damit an US-Unternehmen raus, was irgendwie profitorientiert ist. Andererseits sehen wir auf Telegram eben, dass es da immer wieder Gewaltaufrufe gibt. Da werden immer wieder Geigenfotos gepostet, da wird die Privatadresse von Politikerinnen und Politikern geteilt. Und das darf so auch nicht sein. Was ich sage, was es in den letzten Monaten und Jahren einfach zu wenig gab, das ist Konsequenzen für die Personen, die sowas geteilt haben. Also wenn so ein Mordaufruf passiert, dann kann man diesen Mordaufruf ermitteln, man kann versuchen herauszufinden, wer die Person dahinter ist, und kann gegen diese Person selbst vorgehen. Relativ häufig passieren diese Aufrufe sogar unter Klarnamen und ich glaube, das muss sehr viel mehr noch verstärkt werden, diese Konsequenzen, als eben das Pochen, dass Apple das durchsetzen würde oder Telegram irgendwann einknicken würde.
Wurde dir da schon mal angefragt von irgendwelchen PolizistInnen oder irgendwelchen anderen ErmittlerInnen?
Ja, wir stehen schon im Austausch mit der Politik. Mit Behörden ist es zum Beispiel auch so, wenn uns da irgendwie ein Mordaufruf oder irgendwas begegnet, was eindeutig strafbar ist, dann teilen wir das natürlich dann auch den entsprechenden Behörden mit. Aber wir sind jetzt auch keine Polizei. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Auftrag, hier durchzugehen und das durchzusuchen. Das ist auch immer der Punkt, den wir sagen, das muss die Polizei machen, das muss die Staatsanwaltschaft eigentlich machen. Aber es gibt da schon ab und an mal eine Rückfrage. Aber wir sagen gleichzeitig auch, die Kompetenz muss da bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft auch liegen, dass sie sich die Kompetenzen auch selbst beibringen können und die Kapazitäten dahingehend erhöhen. Ich glaube, das ist einfach die letzten Jahre nicht passiert, dass sie das so ernst genommen haben. Und da jetzt gut darauf vorbereitet werden. Deswegen müssen die jetzt gerade während einer Pandemie, während einer Krisenzeit irgendwie da Kapazitäten aufbauen.
Mhm. Und was beschäftigt dich denn jetzt gerade so besonders? Und was beschäftigt vor allem vielleicht die Leute in den Telegram-Gruppen gerade besonders und dieses Jahr? Ne? Auch die Demo-Bewegung, das war so ein bisschen ein Auf und Ab. Aber Entwarnung gab es ja nie so richtig.
Ja, was mich beschäftigt, ist, dass das Thema oder Telegram und die Szene dort wahrscheinlich uns noch für sehr viel längere Zeit beschäftigen wird. Ich hoffe ja, dass sich bald so ein Ende der Pandemie abzeichnet und ich glaube, dass sehr viele meinen, dass damit die verschwörungsideologische Szene auch so ein bisschen wieder weggehen würde. Und ich glaube, das ist halt genau nicht der Fall. Wir werden Maßnahmen in den nächsten Jahren haben, mit denen man versucht, den Klimawandel zu bekämpfen. Und jede dieser Maßnahmen wird torpediert werden aus der Szene. Da geistert ja jetzt schon rum, dass zum Beispiel eine Begrenzung von CO2, eine Agenda eines tiefen Staats wäre, um einen Great Reset durchzusetzen, also so ein Wirtschaftschaos auszulösen. Und das wird die nächsten Jahrzehnte uns wahrscheinlich noch begleiten müssen oder wird uns begleiten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir zum einen in Anführungszeichen selbst das Glück haben, dass wir natürlich da für die nächsten Jahre noch gut Arbeit haben werden, aber wo ich glaube, die Gesellschaft auch eine große Herausforderung haben wird, weil das wird nicht weggehen. Und deswegen muss man jetzt auch während der Pandemie schon wissen, wie geht man damit um? Lädt man jetzt bei der Klimakrise zum Beispiel auch wieder ständig Leute mit in Talkshows ein, die sagen, dass es sowas wie den Klimawandel gar nicht gäbe? Und das bereitet mir jetzt natürlich schon Bauchschmerzen, wenn ich auf die Pandemie und die Vergangenheit der Pandemie blicke.
Mhm. Glaubst du, JournalistInnen müssten vielleicht auch irgendwie den Mut finden, mehr Farbe zu bekennen? Zumindest so ein paar Grundwerte wie Demokratie oder ne, Fakten sind ja eigentlich gerade ein Riesenthema. Gleichzeitig hat man das Gefühl, es gibt so eine gewisse quasi desinteressierte im Sinne von quasi zu neutrale Position und Berichterstattung da teilweise.
Ja, es geht ja nicht mehr um Farbe kennen, sondern es geht einfach darum, wie geht man mit Fakten um? So, Fakten sind ja jetzt nicht unbedingt, politisch gefärbt oder so. Wenn man jetzt eben sagt, der Klimawandel existiert oder ein Virus existiert und ist eine konkrete Bedrohung, dann ist ja das nichts, wo man einen Kompromiss finden könnte, indem man eine andere Person einlädt, die sagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung für den Journalismus generell. Wie geht man mit solchen Situationen um? Ist es eine gute Berichterstattung, wenn man da zwei gegensätzliche Meinungen einlädt, wobei die gegensätzliche Meinung nur 0,3% der Wissenschaft zum Beispiel mit abdeckt. Ich glaube, das wird vor allem schwierig in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, warum man das nicht macht. Aber man darf diese Diskussion in dem Punkt nicht scheuen zu sagen, das ist die Konsequenz, die wir da aus der Pandemie auch gezogen haben, dass wir den Fehler beim Klimawandel nicht nochmal machen dürfen.
Mhm. Und was würdest du sagen im Sinne von, vielleicht gerade auch mit Blick auf die USA, wo das ja gerade in den letzten Wochen nach dem Jahrestag des 6. Januar viel besprochen wurde, darf man diese demokratiefeindlichen Positionen und diese populistischen demokratiefeindlichen Positionen auch bewusst verurteilen als JournalistInnen oder ist man damit dann plötzlich schon parteilich?
Ich glaube, das sollte man auch als Journalistinnen, weil im Endeffekt geht es um eine konkrete Bedrohung der Demokratie da auch. Wir sehen es ja zum Beispiel derzeit auch schon bei den Übergriffen gegenüber Journalistinnen. Wir haben in mehreren Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, den Versuch gehabt, dass eine Redaktion gestürmt werden sollte. Relativ häufig gibt es dann auch diese Rufe von Lügenpresse und die Versammlungen vor Redaktionsräumen. Ich glaube, dass es deswegen auch zum direkten Schutz der Demokratie gehört, da eben auch etwas als demokratiefeindlich zu benennen, wenn es zum Beispiel ein Angriff auf die Säulen der Demokratie und dazu zähle ich den freien Journalismus, gibt und den auch als klaren Angriff zu benennen. Und ich glaube, da darf es keine falschen Kompromisse geben.
Mhm. Zum Abschluss, was macht dir gerade Hoffnung? Kannst du mir was mitgeben?
Hoffnung macht, dass es sich tatsächlich eben geändert hat bei diesen Fragen, dass es eben nicht mehr die Frage nach der lustigsten Verschwörungserzählung gibt, sondern dass sich relativ häufig damit beschäftigt wird, wie gefährlich das alles ist und dass sich sehr viel mehr auch mit den Grundsätzen hinter Verschwörungsideologien auseinandergesetzt wird, warum die so problematisch sind, zum Beispiel, dass es da einen strukturellen Antisemitismus gibt, der immer wieder reproduziert wird und wie man damit umgehen müsste. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft und auch der Journalismus schon ein paar gute Schritte in den letzten Monaten getan hat. Aber ich glaube, da gehen noch ein paar mehr. Trotzdem finde ich es gut, dass es diese Schritte gab und ich bemerke sie auch bei meinen Interviews.
Josef Hornburger, Geschäftsführer von CEMAS, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bedrohlich war gerade das letzte Jahr, aber nicht nur wegen der allgegenwärtigen Verschwörungserzählungen. Es hat sich auch oft so angefühlt, als wären unsere eigenen Daten in Gefahr. Pegasus, Staatstrojaner, Datenlecks, Hackerangriffe. Aber manchmal sind es ja gar nicht die böswilligen Angriffe, die uns ein Gefühl von Unsicherheit geben, sondern ein Mangel an Vertrauen in die bestehende IT-Infrastruktur, besonders in der Öffentlichkeit. Ganz aktuell ist ja auch die Kontaktverfolgungs-App Luca wieder ein Thema. Und die hat uns auch schon letztes Jahr Sorgen bereitet. Eine Person, mit der wir damals gesprochen haben, war Lilith Wittmann. Sie war eine der ersten, die grobe Sicherheitslücken in der Luca-App aufgedeckt hat. Mich hat interessiert, was sie seitdem so gemacht hat. Also habe ich sie angerufen und gefragt.
Viel. Also keine Ahnung, ich habe das mit mir Apps anschauen ein bisschen weitergemacht und ich glaube, direkt nach Luca war eigentlich schon als nächstes die CDU-App, wenn ich das letzte Jahr richtig zusammenbekomme, wo ich ja dann auch Sicherheitsprobleme gefunden habe, wie man an die Daten der Wahlkampf-App der CDU kam. Dann habe ich eine bayerische Schul-App zerlegt, also oder so ein Videokonferenz-Tool, das heißt Visavid oder beziehungsweise da wieder Sicherheitslücken gefunden. Und das ging dann irgendwie immer so weiter und dann hat die CDU mich verklagt und was halt so in einem Jahr passiert, eine ganze Menge. Oh.
Also hast dich sehr umgetrieben. Was ist mit der CDU passiert? Was war und wie ist der aktuelle Stand?
Genau, also die hatten mich ja angezeigt, weil ich denen halt eine Sicherheitslücke gemeldet hatte in deren App, auch über ein Responsible Disclosure Verfahren. Und das fanden die augenscheinlich nicht so toll, dass jemand ihnen das meldet und als die Lücke dann nicht mehr vorhanden war, auch dazu geschrieben, also habe ich einen Artikel dazu geschrieben und mich natürlich über die CDU lustig gemacht, kann man sich vorstellen. Und das fanden die halt einfach nicht so cool und haben mich dann deswegen angezeigt, wegen des Hackerparagraphen, den sie selbst geschrieben haben, aber nicht verstanden haben, wann etwas unter dem Hackerparagraphen fällt oder nicht. Und am Ende des Tages wurde das Verfahren dann auch eingestellt und irgendwann hat die CDU dann tatsächlich auch meine Anwaltskosten übernommen. Das war ziemlich unerwartet, aber hey, cool. Und mit der Sache bin ich eigentlich durch.
Und dann vielleicht davon ausgehend, was sagt denn das alles gerade in deinem letzten Jahr, deine Erfahrung, was sagt es denn das gerade alles über den aktuellen Stand von solchen Fragen wie öffentliche Sicherheit, Responsible Disclosure, wie diese ganzen Sachen funktionieren, jetzt wo du plötzlich also deinen Finger an diesen Puls gesetzt hast, wie schlägt das Herz?
Es ist alles kaputt. Also da ist kein Puls mehr da. Also nein, wahrscheinlich ist er noch so ein ganz, ganz leichter. Also ich meine, es sagt halt ziemlich viel darüber aus, wenn unsere letzte Bundesregierung ihre eigenen Gesetze nicht verstanden hat. Und es sagt auch ziemlich viel darüber aus, wenn man zum Gefühl her in fast jede x-beliebige Software, die der Staat irgendwie angeschafft hat oder betreibt, mal ein bisschen genauer hinschaut, man einfach sieht, dass da quasi alles kaputt ist. Also ich meine, CDU ist, da sind wir ja erst Mitte des Jahres, das geht ja einfach immer so weiter. Im September kamen wir dann mit der ID-Wallet, quasi der digitalisierte Personalausweis und der digitalisierte Führerschein, den es mal für 3 Tage gab, und dann haben sie das System offline genommen, weil ich zusammen mit Flipke, einem anderen Hacker, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, eine Sicherheitslücke in dieser ID-Wallet gefunden habe. Und dann hatte Deutschland wieder keinen digitalen Personalausweis. Ich will das nicht so nennen, es war ein Kraus. Und das sieht man überall, egal ob in der Verwaltungsdigitalisierung oder halt, wenn es so um IT-Sicherheit im Bildungssektor geht,
Was sind denn die Konsequenzen von diesen Sachen, die du entdeckst für uns als normale BürgerInnen?
Also einerseits zeigt es halt auf, wie super leicht Daten abfließen können, wenn denn mal jemand es drauf anlegt. Also ich meine, wir bekommen das ja auch mit, dass regelmäßig unsere Daten irgendwo abfließen. Das ist irgendwie dieser IT-Sicherheitsaspekt. Aber dann haben wir natürlich diesen Aspekt von Sachen, die wir eh alle immer merken, nämlich dass Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Dass wir irgendwie die ID-Wallet gestoppt haben. Ich glaube, das hat uns ein bisschen davor beschützt, dass wir als Deutschland da reingerannt sind, was letztens in der Ukraine passiert ist, wo nämlich mit einem aus einer IT-Sicherheitsperspektive schlechten System einfach 20 Millionen Führerscheine abgeflossen sind. Die stehen jetzt öffentlich im Internet. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich schon ein Problem, wenn ich die Datenbank aller Bürgerinnen öffentlich einsehen kann oder aller Leute, die einen Führerschein besitzen. Und ich glaube, dass dahingehend, dass wir halt Sachen mittlerweile, also dass wir Sachen in den Fällen irgendwie früh genug gesehen haben und früh genug gestoppt haben, das hat halt mehr so eine Auswirkung von, da ist etwas nicht passiert, was relativ wahrscheinlich sonst zu einem Zeitpunkt in der Zukunft passiert wäre.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft zu versuchen zu schauen, wie bekommt man das gelöst?
Also ich meine, für mich ist immer, gerade wenn wir über Verwaltungsdigitalisierung reden, der allergrößte Punkt der Kompetenzaufbau in der Verwaltung. Also wir haben in Deutschland ja so dieses Ding, dass wir quasi gerade auf Bundesebene nirgends in der Verwaltung tatsächlich Digitalisierungskompetenzen haben, sondern alles immer irgendwie extern eingekauft wird. Da sitzt dann quasi irgendwie ein Referatsleiter da und der bekommt gesagt, ja, mach mal eine ID-Wallet. Und der Mensch, der ist wahrscheinlich eigentlich auch gelernter Jurist und der soll jetzt das erste Mal ein Digitalisierungsprojekt machen. Und was wird er natürlich machen? Der wird zum nächstbesten Unternehmen gehen, das ihnen dann einen digitalen Ausweis verkauft. Und kann aber dann nicht mal einschätzen, ist das jetzt eine gute Lösung, die ich da gerade einkaufe, ergibt das Sinn, ist das sicher und so weiter und so fort. Sondern das musst du dann wieder von anderen externen Dienstleistern prüfen lassen, die ihm dann häufig sogar ein Gutachten schreiben, dass er dann aber nicht fähig ist zu verstehen, weil auch da ihm wieder der IT-Background fehlt. Und so haben wir halt so eine gestaffelte Externalisierung über quasi jeden einzelnen Schritt, wenn man ein digitales Produkt baut. Und am Ende kommt da natürlich nichts raus, weil wenn man nicht bewerten kann, was man gerade einkauft, ist es schwer, halt was Gutes zu kaufen. Und ich glaube, der Fehler ist aber eigentlich, dass wir diese Idee haben, dass digitale Basisinfrastruktur nicht eine kernstaatliche Aufgabe ist und dass die eigentlich von Leuten im Staat gebaut werden muss und dass quasi die Verwaltung selbst die Kompetenz aufbaut, wie man digitale Produkte baut. Und ich glaube, nur wenn wir diese Kompetenz aufbauen würden, dann könnten wir dahin kommen, dass digitale Produkte der Verwaltung auch gut werden könnten. Ich glaube, in dieser Externalisierung begibt man sich einfach immer wieder in diese Spirale rein, von dass man einfach am Ende gar kein Wissen aufgebaut hat. Und ich glaube, so kommen wir da nicht weiter. Aber ich sehe auch nicht, dass das gerade ernsthaft in der Breite passiert, dass man diese Kompetenzen aufbaut.
Welche Rolle kann denn Open Data in diesem Bereich spielen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Behörden würden anfangen, Open Data zu befürworten und dann vielleicht auch ProgrammiererInnen hätten dann auch die Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen philosophisch ihre eigene Position besser zu vertreten.
Also natürlich ist, wenn man sich als Entwicklerin in der Behörde um Open Data kümmern kann, das was total toll ist und da haben viele Leute Lust drauf, weil sie auch sehen, sie erreichen irgendwie was, was sie selber total gut finden. Ich glaube, das ist erstmal total positiv. Ich glaube allerdings, dass Open Data was ist, das muss man einfach tun. Das ist wieder Teil von der digitalen Basisinfrastruktur des Staates, dass wir alle Zugang zu den Daten haben, die wir als Gesellschaft halt so haben, also die einerseits als Gesellschaft anfallen und die wir auch als Gesellschaft eigentlich brauchen würden, um coole Sachen zu machen. Ich glaube aber, dass Open Data an sich als Selbstzweck nicht dazu führt, dass wir mit der Verwaltungsdigitalisierung super viel weiterkommen. Was aber passiert, wenn wir Open Data konsequent denken würden, nämlich dass Daten, sobald sie in der Behörde anfangen, auch offen werden, Open Data auch immer ein sehr guter Anlass ist, um bestehende Prozesse zu guten Prozessen und zu digitalen Prozessen zu machen. Weil wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass es fällt ein Datensatz in der Behörde an und der soll quasi in Echtzeit Open Data sein, dann brauche ich ja voll digitalisierte Prozesse dafür. Und deswegen ist, glaube ich, einerseits, wenn man sich um Open Data kümmert, das ist ein sehr guter Anlass, darüber nachzudenken, ja, wie funktionieren Prozesse, aber Open Data ist halt auch andererseits in Anführungszeichen nur etwas, was der Staat einfach tun sollte, weil es wichtig ist und weil es uns als gesamte Gesellschaft weiterbringt, aber es entlastet nicht automatisch eine Behörde, nur weil sie Open Data macht. Andererseits kann es natürlich anderen Behörden wieder helfen, wenn sie mehr Datensätze benutzen können, um Entscheidungen besser zu treffen und so. Also da gibt es halt ganz, ganz viele implizite Effekte, aber nur der Fakt, dass man Open Data macht, führt dann nicht dazu, dass auf einmal die Zivilgesellschaft anfängt, irgendwie die Probleme von Behörden zu lösen. Manchmal gehen ja Leute, also manchmal denken Behörden das ja tatsächlich, dass nur weil sie jetzt ihren Haushalt maschinenlesbar gemacht haben einmal, dass dann jemand hingeht und ihnen einfach so mal tolle Datenvisualisierungen macht. Ich glaube, die zivilgesellschaftliche Aufgabe ist bei diesen ganzen Open Data und Datenvisualisierungsthemen und so einerseits mehr zu zeigen, was möglich ist und andererseits natürlich Missstände aufzuzeigen. Aber es sollte nicht darum gehen, dass wir als Zivilgesellschaft, weil wir das über längere Zeit so gemacht haben, dass wir da auf einmal kernstaatliche Aufgaben übernehmen sollten, nämlich zum Beispiel Leuten erklären, wie der Haushalt von der Stadt funktioniert.
Ja, klar, macht Sinn. Du hast auch im vergangenen Jahr, das vielleicht auch damit zu tun, Bund.dev gegründet. Wofür steht das und was machst du da? Was ist die Idee dahinter?
Genau, bei Bund.dev haben wir die Bundesstelle für Open Data gegründet. Das ist eine Bundesstelle, die nicht von Deutschland anerkannt wird, aber wir haben einfach an irgendeinem Punkt gedacht, es wäre total wichtig, dass in Deutschland es mal so eine gemeinsame Koordinierungsstelle für Open Data auf Bundesebene gibt, die sich hinsetzt und einfach konsequent offene Daten aus den anderen Bundesbehörden rausholt und der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellt. Weil wir nämlich festgestellt haben, dass es ganz viele offene Daten einfach schon gibt, sogar über Schnittstellen, was ja immer so das Idealziel ist, dass offene Daten nicht als Datensatz in irgendeinem Datenportal landen, sondern dass es APIs gibt, auf die wir zugreifen können und wo wir quasi Echtzeitdaten bekommen. Diese APIs, die sind aber nicht offiziell dokumentiert und die heißen Stand heute aus Sicht der einzelnen Behörden, die die APIs bereitstellen, irgendwie nicht Open Data, sondern die bauen diese APIs meistens aus anderen Vorwänden. Also zum Beispiel das Bundesamt für Verkehr und Digitalisierung oder wie es jetzt heißt, die haben eine Autobahn-App und die hat die Autobahn-App, die wird mit Echtzeitdaten über Autobahnen gespeist. Echtzeitdaten über Autobahnen sind ein total cooler Datensatz für Open Data, da kann man eine ganze Menge mit anstellen. Das Ding ist, bisher gab es das nicht als Open Data. Wir haben uns dann halt einfach hingesetzt und gesagt, ha, dieser Datensatz, der ist sehr gut und es ist gerade auch die Verordnung der EU in Kraft getreten, dass sowas eigentlich Open Data sein muss und auch die deutsche Implementierung mit dem Open Data Gesetz. Und eigentlich wollen wir das Open Data Gesetz jetzt beschleunigen und wenn wir jetzt einfach anfangen, diese Schnittstelle zu dokumentieren, die bisher nicht öffentlich zugänglich war, und sie damit quasi öffentlich zugänglich machen, dann haben wir eigentlich als eine koordinierende Bundesstelle Mehrwert geschaffen, indem wir diese Schnittstellen der Allgemeinheit bereitgestellt haben.
Was für Informationen?
Das haben wir nicht nur bei einer Behörde gemacht, sondern das haben wir mittlerweile bei, ich glaube, über 10 verschiedenen Behörden mit über 20 verschiedenen Schnittstellen gemacht. und ja, konnten halt so einfach offene Daten, die es bisher in der Form nicht wirklich offen zugänglich gab, offen zugänglich machen.
Weil jetzt bei den Autobahnen zum Beispiel, was für Informationen sind denn da zum Beispiel drin?
Da ist in Echtzeit drin, wo irgendwie Staus sind, wo Baustellen sind. Also wirklich alles, was auf so einer Autobahn halt so anfällt. Ich müsste da jetzt selber nachschauen, weil ich mich nicht so für Autobahnen interessiere. Ich halte nämlich nicht so viel von Autos. Aber ja, also wirklich jeder Datenpunkt, den es so in Echtzeit über Autobahnen gibt, findet man auch in dieser Schnittstelle, soweit es natürlich in den Daten des Bundesministeriums oder einer seiner Partner ist, sogar bis hin zu Live-Webcams von den Autobahnen, wo ich mich dann so frage, oh, da kann ich ja fast ein Kennzeichen lesen, interessant, gute offene Daten habt ihr da. Genau, also wirklich alle Daten über so eine Autobahn halt.
Und das heißt, dadurch, dass jetzt diese API dort dokumentiert ist, könnte ich theoretisch, wenn ich wollte, eine App schreiben, die Echtzeitdateninformationen darüber gibt, die nicht vielleicht Google oder Apple ist,
genau.
Und Leute über Staus informiert.
Genau, das machen tatsächlich auch schon Leute. Also es arbeiten Leute an der Integration davon in andere Open-Source-Navigations-Apps. Mhm. Und es bauen auch irgendwie Leute eigene Visualisierungs-Apps dafür. Also gerade zu dieser Autobahn-App gibt es mittlerweile, also zu dieser Autobahn-API gibt es mittlerweile ein paar total coole Echtzeit-Visualisierungen und so weiter und so fort. Und ja, das zeigt natürlich, diese Daten sind so eine Basisinfrastruktur, die dann halt einer ganzen Menge Leuten wieder ermöglichen, coole neue Sachen zu bauen und natürlich auch Sachen zu bauen, wofür sie irgendwie nicht Apple oder Google sein müssen, weil sie sich halt einfach hinsetzen können und sagen können, ja, diese Daten, die konnte ich mir bisher nicht leisten, weil ich die bisher irgendwo teuer lizenzieren musste und jetzt habe ich die einfach und kann damit irgendwie coolen Krams machen.
Das heißt, ich könnte theoretisch auch als Forscherin, wenn mich das interessiert, irgendwie Infrastruktur oder so Systeme, hätte ich da auch alle Daten, um das auszuwerten, um irgendwie was über den aktuellen Zustand der deutschen Autobahninfrastruktur zu sagen.
Ganz genau. Also bei bund.dev, wenn ich mir so anschaue, von wem wir E-Mails zu den APIs bekommen, dann sind das tatsächlich zu einem sehr, sehr großen Teil auch einfach Leute von Universitäten, die sich hinsetzen und sagen, ey, wow, wir haben jetzt auf einmal irgendwie Zugang zu Autobahndaten, wir haben irgendwie Zugang zu den Arbeitsmarktdaten von der Bundesagentur für Arbeit, was by the way der Datensatz ist, zu dem wir am allermeisten Anfragen bekommen. Also da geht es darum, dass wir alle Jobs der Bundesagentur für Arbeit, die es gerade gibt, haben. Mhm. Die können das halt einfach benutzen, die können damit forschen und jahrelang haben die vorher versucht, diesen Datensatz zu bekommen, ohne ihn zu bekommen, weil die gesagt haben, ja, nee, den wollen wir lieber lizenzieren oder den wollen wir nicht rausgeben, weil es unser Datensatz ist. Und jetzt können Forscherinnen den einfach benutzen und ich glaube, das ist richtig cool.
Besteht dann aber nicht die Gefahr, dass zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit jetzt dann irgendwann diese API einfach zudreht oder eine Authentifizierung für einbaut?
Das Schöne ist, die Bundesagentur für Arbeit hat das ja schon gemacht. Die waren die erste Behörde, die aktiv gegen uns vorgegangen ist, indem sie ihre Schnittstelle umgebaut haben. Und naja, das ist jetzt halt so ein Katz-und-Maus-Spiel, auf das wir uns liebend gerne einlassen, dass wir uns quasi hinsetzen und jedes Mal, wenn die API verändern, verändern wir die API-Dokumentation. Und wenn wir sehen, dass Behörden sowas häufiger machen, dann fangen wir halt an, Libraries anstatt Schnittstellen selbst anzubieten. Also, dass man quasi von uns nicht nur eine Dokumentation über die Schnittstelle bekommt, sondern direkt Code, der die Schnittstelle für seine eigene Software wegabstrahiert, sodass ich quasi als Entwicklerin weiß, ich benutze irgendwie zum Beispiel Python als Programmiersprache und ich habe da eine Library, die ich in meinem Projekt installiere und in diesem Projekt kann ich dann eine stabile API benutzen, die immer gleich bleibt und wo ich immer dieselben Daten rausbekomme. Und wir ändern dann alle 2 Wochen, wenn die Bundesagentur für Arbeit denkt, sie müssen ihre API anpassen, ändern wir wiederum unser Code-Schnipsel anstatt die API-Dokumentation und dann können Leute weiterhin durchgehend auf die Schnittstelle zugreifen und haben eigentlich, außer dass dann halt mal alle paar Wochen mal kurz die Schnittstelle nicht geht, was gerade im Forschungsbereich verschmerzlich ist, wenn die Gegenoption ist, sie haben die Daten gar nicht, dann funktioniert das für die trotzdem mit relativ wenig Aufwand. Und genau, dadurch, dass man das halt als eine ganze Community macht, klappt das halt dann auch vom Aufwand her. Und das ist nicht schön und das ist nicht, was wir uns politisch wünschen, sondern politisch wünschen wir uns natürlich, dass diese Daten Open Data sind. Aber da von der Politik gerade in den letzten Jahren wirklich nichts passiert ist, haben wir da auch keine besonders hohen Erwartungen und nehmen das jetzt halt selbst in die Hand.
Ja, aber gleichzeitig, wenn ich das so höre, ist natürlich schön und gut, aber es klingt natürlich auch nach unglaublich viel Arbeit für eine ganze Menge verschiedener Leute, die eigentlich komplett unnötig ist, ne?
Absolut. Es ist richtig traurig. Also es macht mich auch super, super wütend, dass wir diese Arbeit tun müssen. Aber andererseits sehen wir halt auch, was für Potenziale diese Daten haben und wie uns die gesellschaftlich weiterbringen können, wenn wir die strukturiert nutzen. Und naja, wenn die Behörde halt so inkompetent ist und nicht checkt, wie wichtig diese Daten sind, dann müssen wir uns darum halt selber kümmern, so zumindest so lange, bis da vielleicht Einsicht da ist. Und ich habe ja die Hoffnung, dass sie einfach bei diesen ganzen Spielchen irgendwann erkennen, dass das auch für sie super unwirtschaftlich und doof ist. Und auch deren Entwickler das nicht so cool finden, das weiß ich zufällig. Und ich dann einfach hoffe, dass sie an irgendeinem Punkt diese Spiele aufgeben und sagen, ja, okay, ihr habt recht, diese Daten sind als Open Data sinnvoll und hier habt ihr die Schnittstelle und wir ändern die jetzt nicht mehr alle 2 Wochen.
Okay, dann geben wir noch mal ganz kurz einen Ausblick für dieses Jahr. Vielleicht, wenn, wer weiß, was da noch passiert und womit du von außen bestimmt dich dann plötzlich noch mal konfrontiert siehst, aber in einer idealen Welt, womit würdest du dich gerne das nächste Jahr beschäftigen?
In einer idealen Welt, das müsste ich all die Sachen, die ich regulär so tue, gar nicht tun. Mit den Sachen, mit denen ich mich dieses Jahr viel beschäftige, sind natürlich einerseits weiterhin IT-Sicherheit, gerade bei Startups und gerade im Bildungssektor. Das wird so ein Thema sein. Ich glaube, das wird mich jetzt einfach ewig verfolgen. Und andererseits wird dieses Jahr starten wir bei der Bundesstelle für Open Data ein neues Projekt oder haben damit schon losgelegt. Was wir da tun wollen ist, wir wollen ein großes Organigramm der gesamten Bundesverwaltung bauen. Also das kann man sich so vorstellen. Momentan kennt man vielleicht so diese einseitigen PDF-Organigramme eines einzelnen Ministeriums. Und was wir machen wollen, ist ein maschinenlesbares Organigramm, das über alle Bundesbehörden hinweg funktioniert. Also wo man quasi alle Verknüpfungen zwischen allen Behörden, zwischen allen Referaten einmal maschinenlesbar hat, sodass man nachher eine komplette digitale Struktur der Bundesverwaltung hat, die maschinenlesbar ist und mit der man wieder, an die man wieder neue Daten verknüpfen kann. Wenn man jetzt eine IFG-Anfrage gestellt hat und die wird von einem bestimmten Referat in einem bestimmten Ministerium beantwortet, dann kann man die genau mit diesem einzelnen Referat verknüpfen und so hat man dann irgendwann eine ganze Menge maschinenlesbarer, kind of strukturierter Daten eines Bundesministeriums und oder der gesamten Bundesverwaltung. Und ich hoffe, dass wir daraus ganz, ganz viele neue implizite Informationen über die Bundesverwaltung und die Politik und so weiter rausfinden können, die wir heute noch gar nicht wissen oder die heute noch gar nicht transparent sind.
Klasse, ja. Lilith Wittmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Von der bundespolitischen Lage zur Europapolitik. Es wird ja längst nicht mehr alles nur bei uns entschieden. Gerade wenn es um große und ambitionierte Fragen der Regulierung geht, dann schauen wir auch oft zur Europäischen Union. Und das nicht immer mit einem guten Bauchgefühl. Aber zum Glück haben wir da jemanden, der genau hinschaut. Nämlich unseren höchsteigenen Alexander Fanta. Wie ist das Wetter in Wien?
Ja, heiter bis wolkig, würde ich sagen.
Okay, Alex ist unser EU-Korrespondent für Netzpolitik, aber aus Wien. Was heißt das eigentlich ganz konkret, um das mal kurz zu tratschen? Bist du in Meetings dann in Brüssel dabei, aber digital?
Derzeit läuft ja alles, wie man sich vorstellen kann, läuft alles digital, alles virtuell in Brüssel. Das heißt, die täglichen Pressekonferenzen, Meetings, Treffen kann ich ganz gut hier von zu Hause am Schreibtisch in Wien übernehmen. Ich bin aber weiterhin akkreditiert. Wir haben auch weiterhin ein Büro in Brüssel. Und genau, irgendwie bin ich so zwischen diesen beiden Städten gefangen, aber schaue natürlich auch öfter mal in Berlin vorbei.
Ja. Okay, wir wollen uns ein bisschen anschauen, was auf EU-Ebene dieses Jahr uns erwartet. Wird es ein spannendes Jahr, ganz grundsätzlich?
Auf jeden Fall. Wir haben das große Leuchtturmprojekt dieser Kommission, der Kommission von Ursula von der Leyen. Das ist das digitale Dienstegesetz und das digitale Märktegesetz. Das ist so der große Rundumschlag der EU zur Plattformregulierung. Das ist mal das eine Spannende. Wir haben aber auch viele weitere wichtige digitalpolitische Weichenstellungen, die 2022 passieren sollen.
Okay, also Macron hat jetzt Anfang des Jahres den EU für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz übernommen und hat angekündigt, wie du es gerade gesagt hast, das digitale Dienste und das digitale Märktegesetz vorantreiben zu wollen. Kannst du uns erstmal kurz überhaupt daran erinnern, worum es bei den beiden Gesetzen denn geht?
Also die Problemstellung, die man hier lösen wollte, ist, wir haben eine digitale Welt, die relativ ungleich ist. Wir haben irgendwie im Endeffekt 5 große Plattformkonzerne und dann vielleicht noch 2 oder 3 mehr, die fast alle wesentlichen Dienste betreiben. Also wenn ich die meisten Leute verwenden da draußen irgendwo Gmail, um E-Mails zu schreiben. Sie sind auf Facebook und auf Twitter unterwegs. Sie schauen ihre Videos auf YouTube. Fast jeder von uns verwendet ein Smartphone, wo das Betriebssystem von Apple oder von Google kommt. Also diese digitale Welt ist sehr konzentriert, hat sich sehr konzentriert auf diese großen Firmen in den letzten Jahren. Und dabei sind allerhand Ungleichgewichte entstanden aus Sicht der EU-Kommission. Die Idee war, viele von diesen Ungleichgewichten, von diesen Problemen, die aus der Dominanz dieser Plattformen heraus entstanden sind, besser zu regeln. Und es ist quasi ein Zwillingsvorschlag, dass eine Gesetz, das digitale Dienstegesetz, soll vor allem Probleme rund um Content-Moderation lösen. Da geht es um die Frage, wie viel Mitspracherechte habe ich als Nutzer, Nutzerin, wenn ich Inhalte online stelle und die dann zum Beispiel gelöscht werden. Und das andere Gesetz, das digitale Märktegesetz, ist quasi mehr für den Business-to-Business-Bereich und soll da jetzt Firmen, die Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen von einem großen Plattformkonzern sind, mehr Rechte geben, es soll mehr Fairness herstellen, es soll sicherstellen, dass diese großen Konzerne nicht quasi über die kleinen drüber fahren.
Und das könnte jetzt noch dieses Jahr in Kraft treten, ist das wirklich realistisch? Und wenn das passiert, was könnte das denn praktisch heißen? Was würden wir als Nutzerinnen dann dieses Jahr davon noch merken?
Naja, es ist so. Frankreich hat den EU-Ratsvorsitz übernommen für ein halbes Jahr. Das quasi jedes EU-Land macht den so turnusmäßig alle paar Jahre mal diesen Ratsvorsitz. Bei Frankreich ist es natürlich besonders spannend, weil Frankreich ein ganz wichtiger digitalpolitischer Akteur ist, immer auf mehr Regulierung drängt. Der französische Präsident Macron stellt sich außerdem der Wiederwahl im April. Das heißt, er hat besonderen politischen Druck, hier diese Bühne zu nutzen, die sich ihm in Brüssel bietet, um quasi seine großen Vorhaben voranzubringen. Und Macron hat schon letztes Jahr in einer Rede gesagt, ja, in dieser Zeit des Ratsvorsitzes möchte er besonders dieses digitale Dienste und digitale Märktegesetz durchbringen. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viel politische Energie, sehr, sehr viel politischen Druck. Und tatsächlich das EU-Parlament und der Rat der EU-Staaten ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben jetzt im vergangenen Jahr ihre Positionen jeweils für diese beiden wichtigen Gesetze beschlossen. Das heißt, wir sind jetzt bereits im Endspurt. Das sind die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament, wo ein fertiger, endgültiger Gesetzestext ausverhandelt werden soll. Und das ist durchaus realistisch, sagen meine Quellen in Brüssel, dass das in den nächsten 6 Monaten tatsächlich fertig wird und Macron dann eben eine Einigung verkünden kann. Bis das aber in Kraft tritt, kann das irgendwie noch ein Jahr oder länger dauern. Das heißt, ich glaube, als Konsument, Konsumentin sollte man davon ausgehen, dass das nicht vor Ende 2023 tatsächlich
wirksam wird. Okay, aber trotzdem, wenn das dann passiert, gibt es irgendwelche ganz konkreten Sachen, die wir dann merken, so wie bei der DSGVO waren es dann plötzlich überall Cookie-Banner?
Ich glaube, das, was das unmittelbar Angreifbarste ist, ist wohl diese Einspruchsmöglichkeit. Auf einmal kann ich dann quasi, wenn meine Inhalte gelöscht werden auf Facebook oder YouTube, muss ich informiert werden, warum das so ist, und habe dann ein Einspruchsrecht und kann das dann gegebenenfalls sogar irgendwie vor die Behörden bringen und gerichtlich einklagen. Und das ist schon ein immenser, immenser Unterschied zu jetzt. Ob das dann den Form eines speziellen Buttons hat, weiß man noch nicht, ist noch ein bisschen unklar, aber genau, das könnte ich mir vorstellen. Und die andere Sache ist, also es ist immer noch unklar, ob das im fertigen Gesetz drin sein wird, aber es gibt Bestrebungen, eine Interoperabilität für Messenger-Dienste zu verankern im digitalen Märktegesetz. Da geht es darum, dass dann ein Messenger wie WhatsApp dazu verpflichtet werden soll, den Austausch von Nachrichten mit anderen Messengern zuzulassen, wie eben Telegram oder Signal. Und das wäre ja schon ziemlich revolutionär, denn ja, bisher sind diese ganzen Dienste ja irgendwie Inseln, also Walled Gardens, und damit würde man diese Mauern zwischen den Diensten aufbrechen und die quasi wie E-Mail, E-Mail ist ja quasi interoperabel, diese ebenso interoperabel zu machen. Und das wäre eine große, große Veränderung, die, glaube ich, für jeden von uns spürbar wäre.
Okay, und dann noch kurz nach Frankreich. In der zweiten Jahreshälfte ist dann Tschechien dran. Dort ist dann auch die Piratenpartei ein kleiner Teil der Koalition. Heißt das was Konkretes? Und vielleicht kannst du kurz auch nochmal erklären, was denn genau der EU-Ratsvorsitz praktisch heißt, außer vielleicht politischer Druck und Präsenz.
Es ist ja in diesem ganzen Kabinett von EU-Institutionen, das ist immer recht schwierig zu durchschauen, aber um das so ganz grob zu sagen, der Rat der EU-Staaten ist ja da, wo sich die Diplomaten verhandeln, immer 27 hinter verschlossenen Türen und sich da Sachen ausmachen. Und es ist so Usus, weil irgendwer muss ja diese Sitzungen immer führen und das machen eben keine Beamten, sondern das machen machen immer die Diplomaten von einem Mitgliedsland. Und für die nächsten 6 Monate wird das eben Frankreich sein. Das heißt, jede Sitzung wird von einem französischen Diplomaten, einer französischen Diplomatin geleitet. Und Frankreich hat dadurch so ein bisschen die Möglichkeit zum Agenda-Setting, weil sie damit bestimmen können, wie schnell etwas vorangeht, wie viel Druck bei welchen Themen gemacht wird. Genau.
Und dann bei Tschechien, wenn Tschechien EU-Ratsvorsitz übernimmt, erwarten wir dort irgendwas Besonderes?
Und Tschechien ist eben insofern ein spannendes Land. Es gibt ja viele Länder, die für die Digitalpolitik jetzt nicht so eine große Rolle spielt, die dann eher andere Themen pushen. Bei Tschechien ist die Erwartung, dass die tatsächlich mehr Digitalpolitik machen würden, als man es jetzt von anderen kleineren EU-Ländern erwarten könnte. Einfach deswegen einerseits, weil in Tschechien die Piratenpartei in der Regierung ist, die ja dezidiert eine digitalpolitische Agenda hat, und auf der anderen Seite auch, weil Tschechien relativ viele Startups und digitale Firmen selber hat und das irgendwie auch in deren Interesse ist, das voranzutreiben.
Okay. Noch weitere EU-Themen. Wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, von EU-Kommission und EU-Parlament Vorschläge zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Was passiert mit denen dieses Jahr?
Genau, also auch da werden die Verhandlungen weitergehen. Das EU-Parlament hat bisher keine Position. Das Ganze wird ein bisschen spannend durch die Tatsache, dass ein bekannter Akteur da mitmischt, Axel Voss von der CDU, war in der Verhandlung um die Urheberrechtsreform 2019 ein berüchtigter Akteur, weil er sehr auf die Interessen der Rechteinhaber gepocht hat und dabei mitunter so der Vorwurf von vielen Aktivisten und NGOs jetzt nicht unbedingt sehr sensibel war, was digitale Grundrechte angeht. Und er wird der Berichterstatter sein des Rechtsausschusses. Das ist zwar nicht der federführende Ausschuss, aber ich glaube, seine Stimme wird sehr laut und sehr hörbar sein in diesem Prozess. Und was der Streit hier ist, ist die Frage, also es wird eine Regulierung geben, die mehr oder weniger Risikokategorien schafft für künstliche Intelligenz. Einige wenige Formen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz sollen dezidiert verboten werden. Andere kriegen dieses Hochrisiko-Label und haben dann höhere Transparenzpflichten, müssen den Behörden gegenüber Frage und Antwort stehen. Und ein Streitpunkt zum Beispiel ist biometrische Überwachung. Ja. Etwas, was zum Beispiel in Berlin-Südkreuz schon ausprobiert wurde, dass eben überall Videokameras stehen, die dann automatisch die Gesichter aller Leute auslesen, ist ja wohl hat ja krasse Auswirkungen auf die Grundrechte, wenn es da irgendwie quasi Massenüberwachung im öffentlichen Raum in der Art gibt. Und die Frage ist, soll das jetzt ganz verboten werden oder nicht? Wie geht man damit um? Und von so Leuten wie Axel Voss kriegt man dann immer wieder mit, dass die sagen, na, lass uns doch nicht überregulieren, Innovation muss möglich sein, und der auch irgendwie darauf drängt, den Spielraum von Behörden zu erhalten, solche Technologien zu nutzen. Und das wird sicher noch eine fette Auseinandersetzung. Hier ist überhaupt noch nicht absehbar, wie lange das dauert, bis man sich hier einigt.
Dann gibt es noch ein Thema, das mich als jemand, der regelmäßig versucht, alte Handys aufzuschrauben und Akkus auszutauschen, total besonders interessiert, nämlich das Right to Repair. Also warum kann ich eigentlich nicht einfach mein iPhone mit ganz normalen Schrauben aufmachen und den Akku austauschen und dann das iPhone nochmal ein paar Jahre länger verwenden? Wie steht es darum?
Also die EU hat gesagt, sie möchte das möglich machen. Bisher gibt es ja keinerlei Gesetz, das das wirklich regelt. Und das lässt eben den Spielraum für Hersteller, die dann irgendwie Akkus ankleben, damit man sie ja nicht ausbauen und auswechseln kann. Das verkürzt die Lebensdauer von Geräten krass. Die Kommission hat gesagt, wir wollen da was machen. Eigentlich wollten sie schon dieses Jahr etwas vorschlagen, das haben sie aber rausgeschoben. Wenn ich das richtig verstehe, hängt auch das deutsche Recht auf Reparatur da dran, denn die EU ist der Reformmotor, soll da quasi einen europaweiten Standard schaffen, der dann auch weltweit quasi Auswirkungen haben könnte, weil die Hersteller ja Geräte nicht immer nur unbedingt nur für Europa produzieren. Also was da drin stehen könnte, und das ist jetzt Spekulation, weil noch gibt es keinen offiziellen Vorschlag, aber was da drin stehen könnte, ist eben zum Beispiel, dass man gewisse Praktiken wie das Ankleben von Akkus verbietet, dass Ersatzteile bereitgestellt werden müssen, dass Reparaturanleitungen von den Herstellern selbst gemacht und veröffentlicht werden müssen, aber auch, dass Software-Updates für eine gewisse Mindestdauer veröffentlicht werden müssen, damit eben jetzt alte, also Handys nicht allein deswegen veralten, weil es eben keine sichere Betriebssoftware mehr gibt.
Okay, dann noch zwei andere Themen. Hintertüren in Messaging-Dienste und Vorratsdatenspeicherung, wie sieht's da aus?
Also wir hatten ja ein Jahr, wo es viel Aufregung gab um die Versuche der EU-Staaten, vor allem auf verschlüsselte Inhalte in Messenger-Diensten zuzugreifen, generell auf verschlüsselte Inhalte. Und sehr, also das ist ja, läuft das ja oft unter dem Mantel, dass gegen Kindesmissbrauchsinhalte vorgegangen werden soll. Das ist ein sehr heikles, sehr sensibles Thema. Aber die großen Bedenken von digitalen Bürgerrechtsaktivisten sind ja, dass die EU quasi eben Hintertüren, also Anbieter, Hersteller wie WhatsApp dazu verpflichten will, Hintertüren zu schaffen, sodass dann in Nachrichteninhalte hineingelesen werden kann. Das ist natürlich extrem problematisch aus grundrechtlicher Sicht. Wenn man damit mal anfängt, dann wird es wenig Halten mehr geben und dann werden die Behörden für alle möglichen Sachen Zugriff verlangen wollen und die quasi tolle Sicherheit, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, wird damit ausgehebelt. Jetzt wird erwartet, dass die EU-Kommission einen neuen Gesetzesvorschlag vorlegt in den nächsten Monaten schon, der eben im Kampf gegen Kindesmissbrauch den Zugriff auf also quasi das Scannen von Nachrichteninhalten vorschreiben soll. Wie das genau technisch funktionieren soll, ist noch unklar. Wir gehen davon aus, dass eine Art von Client-Side-Scanning vorgeschrieben werden soll. Also dass quasi noch bevor der Inhalt verschlüsselt wird auf meinem Gerät, die App den Inhalt scannt, mit einem Hashwert abgleicht, ob das quasi einem bekannten Kindesmissbrauchsinhalt ähnlich ist. Und das dann im Zweifel gemeldet werden soll. Was natürlich schon arg ist, weil das heißt, mein Handy spioniert mich aus, ja, und scannt alle Inhalte, die ich da hochladen will. Das ist ja schon an sich krass. Und die Frage ist halt auch, also damit wird die Verschlüsselung umgangen. Die Frage ist, ob sie dann darüber hinaus auch noch weitere Schritte unternehmen, um Zugriff auf verschlüsselte Inhalte zu unternehmen. Das weiß man noch nicht. Aber irgendwie ist da was im Busch. Zumindest ist das Gefühl bei vielen Bürgerrechtlerinnen in Brüssel und ich glaube, das wird dann ein sehr, sehr heikles Thema und ein sehr heißer Kampf werden.
Okay, und jetzt nochmal insgesamt. Es war, ich glaube, vor allem nachdem die DSGVO veröffentlicht wurde und für viele Menschen war dann plötzlich das Gefühl da, die EU kann ja was, kann regulieren, kann auch Gesetze geben, vorgeben, die dann auch von zum Beispiel in den USA oder von großen Firmen insgesamt übernommen werden und sozusagen auch auf der ganzen Welt die Rechte von NutzerInnen stärken. Darüber haben wir dann auch beim Digitale Dienste und Digitale Märkte Gesetz gesprochen und auch bei den möglichen Verordnungen zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Also dass die EU federführend wird in der Regulierung von modernen Freiheitsrechten und Technologien. Übernimmt die EU diese Rolle, glaubst du? Und sieht sie sich da auch irgendwie in der Möglichkeit, keine Ahnung, die Zukunft zu bestimmen?
Ja, die EU hat, glaube ich, hat eine extrem starke normgebende Kraft, schon allein deswegen, weil sie einer der größten Märkte auf der Welt ist. Der europäische Binnenmarkt hat mehr als 400 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ja schon allein, wenn hier Normen geschaffen werden, allein das übt ja schon Druck auf jeden Hersteller auf der Welt aus, die auch anderswo umzusetzen, weil man eben Geräte oder Dienste nicht doppelt und dreifach designen und anbieten will. In Bezug auf Technologie ist die EU irgendwie ungebundener als die USA. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, denn in den USA ist die Lobby der Digitalkonzerne sehr laut. Die schaffen ja auch hunderttausende Stellen in den USA. Das ist eine sehr reiche, sehr quasi in den Zentren, vor allem an der Westküste, sehr wirkmächtige Lobby. In Brüssel ist die Lobbystimme dieser Firma nicht ganz so laut. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel beim Digitale Dienstegesetz relativ schnell auf relativ weitreichende Regelungen eine Einigung erzielt werden konnte. Und da gab es auch gar nicht so große Unterschiede zwischen den großen EU-Staaten. Auch im Parlament gab es irgendwie dieses starke Gefühl, wir müssen hier jetzt was machen. Ähnliche Gesetze werden in den USA oft blockiert. Da ist viel weniger passiert in den letzten Jahren. Also gerade deswegen würde ich sagen, ist die EU hier normgebend, normsetzend, auch global. Die Frage ist halt quasi, wie weit ist man bereit zu gehen und was kommt als nächstes?
Mhm. Und glaubst du, wie siehst du die EU, wie sie mit dieser Ambition umgeht? Hat sie da Ambition?
Ich glaube, die EU ist durchaus mutig in den vergangenen Jahren, hat aber natürlich auch, es gab auch Fehlgriffe, also gerade die Urheberrechtsreform hat für sehr viel Kontroverse gesorgt und ist nicht unbedingt ein gutes Beispiel, während hingegen die Datenschutzgrundverordnung ein starkes Gesetz war, das uns viel mehr Rechte gebracht hat. Das heißt, das Bild ist nicht so einheitlich. Und also die Kommission von Ursula von der Leyen hat viele ambitionierte Pläne vorgelegt. Auf der anderen Seite ist sie eben ambiguös. Ja. Es gibt Bestrebungen, die quasi staatlichen Überwachungsmöglichkeiten auszuweiten. Bei vielen Sachen ist sie nicht so konsequent, wie sich das manche wünschen würden. Aber im Grunde ist quasi die Hoffnung darauf, dass die EU stark reguliert, das ist alternativlos. Ja. Also wenn wesentliche Gesetzgebung auf quasi globaler Ebene kommt, dann kommt sie wohl aus Europa.
Super. Ja, Alexander Fanter, unser EU-Korrespondent in Brüssel und in Wien und in Berlin. danke für den Vorausblick fürs Jahr 2022.
Danke dir, Serafin.
Und das war es für dieses Mal auch schon wieder von mir. Ein kleiner Zwischenstand der aktuellen netzpolitischen Lage und was dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Eins kann ich euch aber jetzt schon sagen, wir haben im Podcast wieder einiges vor. Neben spannenden Geschichten wollen wir auch euch, unsere HörerInnen, mehr einbinden. Dazu bald mehr. Aber bis dahin freue ich mich wie immer über Lob und Kritik oder Themenwünsche an serafin.dinges@netzpolitik.org. Passt auf euch auf, lest Netzpolitik und macht auch mal Pause. Ich bin Serafin, das war netzpolitik.org.